Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gäste und Freunde, es ist immer etwas Besonderes, zum ersten Mal in einer Gemeinde predigen zu können. Ich habe diese Gemeinde auch noch nicht oft besucht, 2-3 Mal vielleicht. Und so danke ich euch für die Einladung, heute mit dem Wort zu dienen und auch am Nachmittag über das Thema, das erwähnt wurde, zu referieren. Gestattet mir noch ein paar Vorbemerkungen. Zum Ersten, dass ich etwas verschnupft und nur 2/3 fit bin, hat nichts mit euch zu tun. Seht es mir nach, bitte. Und ich predige trotzdem, so gut es geht. Der Heilige Geist kann sicherlich auch mit eingeschränkter körperlicher Kraft umgehen. Und vielleicht ein Letztes, wie mein schwäbischer Nachname sagt, fühle ich mich hier auch gleich regional zu Hause. Und das ist schön. Mein Vater, den die älteren Semester teilweise noch kennen, wäre auch von den Orgelbeiträgen entzückt gewesen. Er wird 82 am Montag und ist jetzt nicht hier, aber ich kann Grüße mitnehmen. Nun aber zur Predigt. Liebe Gemeinde, aus welchem Material seid ihr? Wahrscheinlich eine Frage, die keiner erwartet. Wir lesen den Predigttext aus 2. Timotheus 2, die Verse 19 bis 21. 2. Timotheus, Kapitel 2, Abvers 19. Dort steht: Der feste Grundstein, den Gott gelegt hat, bleibt bestehen und trägt als Siegel die Inschrift: Der Herr kennt die Seinen. Und es lasse ab vom Unrecht, wer den Namen des Herrn nennt. Vers 20. In einem großen Hause aber sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollem, die anderen zu weniger ehrenvollem Gebrauch bestimmt. Wenn nun jemand sich von solchen Leuten reinigt, so wird er ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, dem Hausherrn nützlich und zu jedem guten Werk geeignet. Ein weniger bekannter Abschnitt, außer dem Vers 19, der mit dem Grundstein oder wie andere Übersetzungen sagen, dem gelegten Grund, dem Fundament. Die apostolische Materialkunde des Paulus, ein Häuslebauer vor langer Zeit, ein Zeltmacher, der sich auskannte. Abgeschlossen ist diese Materialkunde nicht, denn Gold und Silber, Holz und Ton, die mehr wertvollen und die weniger wertvollen Materialien, da gibt es ja noch viel mehr. Auch damals gab es andere Werkstoffe, andere Metalle, weitere organische Stoffe. Stein ist gar nicht erwähnt. Warum? Es gab doch so viele Steinbauten damals. Stein hat doch besonders langlebige Gefäße ergeben. Glas gab es viel später. Aus welchem Material seid ihr? Oder wie wir es heute sagen, aus welchem Holz bist du geschnitzt? Dass man mit Material in Zusammenhang gebracht wird, das ist erstmal ungewohnt. Heute machen wir das auch anders. Die Frage, aus welchem Holz, wir beantworten sie meistens heute mit unserer Blickrichtung im 21. Jahrhundert eher etwas psychologisierend, aufs Individuum fokussiert. Jemand hat bestimmte Dinge in seiner Kindheit erlebt und deswegen ist er so und so geprägt. Oder die Gute hat sich durchgebissen und deswegen ist sie halt tough geworden, hat sie bestimmte Fähigkeiten entwickelt. In früheren Epochen ist man da anders herangegangen. Man definierte Menschen mehr durch soziale Zugehörigkeit, durch Sprache, Ethnie, durch Kultur, durch Herkunft, Familie oder Clan. Und da gab es Vorurteile und Stereotypen, das war eben so. Das Material, in Anführungszeichen natürlich, die Gene und Einflüsse, die jemand aus seiner Umwelt, von seinen Vorfahren mitbekommt.
Aus welchem Material sind wir als Christen?
Die Bibel nennt hier also mehrere Optionen und interessanterweise teilt dann Paulus in Kategorien ein, nämlich mehr oder weniger ehrenvoll, in Anführungszeichen. Ich setze das jetzt in Anführungszeichen, weil das damals eine Selbstverständlichkeit war, zu biblischen Zeiten eine ganz wichtige Sache, Ehre und Unehre, Ruhm und Schande oder Scham. Und manche haben eben von Geburt an, per Familienbande, viel davon mitbekommen. Das war eben so. Man war hineingeboren in eine soziale Hierarchie und die einen hatten besonders viel Ehre, die anderen weniger. Das hatte man, bitteschön, zu akzeptieren. So wie hölzerne und aus Ton hergestellte Gefäße eben einer goldenen Schale oder einem silbernen Teller den Rang nicht ablaufen können. Das geht nicht. Aus welchem Material? Das ist dann aber im Verlauf des Textes doch nicht mehr die entscheidende Frage. Denn diese Einteilung, die einen Materialien sind ehrenvoll, die anderen unehrenvoll, das stimmt gar nicht so ganz genau. Paulus spricht öfters mit diesen Materialbildern, mit dieser Metapher von Ehre und Unehre. Und im Römerbrief beispielsweise, Kapitel 9, Vers 21, spricht er nur über Ton. Und auch bei Ton gibt es ehrenvollen und unehrenvollen Gebrauch. Ein Töpfer, klärt uns Paulus auf, kann aus demselben Ton Gefäße herstellen, die von allen bestaunt werden oder aber die, deren Gebrauch man lieber nicht in den Mund nimmt. Sowas wie Nachttöpfe. Das geht. Ich kann das bestätigen, meine Frau leitet seit einem Dutzend Jahren unser Töpferangebot an der Hochschule und tatsächlich, es kommt nicht nur auf das Material an. Der Erfolg liegt doch ganz stark an den Künsten dessen, der das zu einem Gefäß formt. Es geht um das zielgerichtete Arbeiten am Material. Am Werkstoff alleine liegt es also nicht, wenn das Wort Gottes hier unterscheidet zwischen dem, was anzustreben ist, was ehrenvoll ist und dem Gegenstück dazu. Klar, es gibt auch Material, das von Anfang an unpassend ist. Paulus schließt das jetzt nicht, erwähnt das nicht ausdrücklich, aber er schließt auch nicht alle Materialien in seine Liste ein. Ein Papierteller lässt sich nur einmal verwenden. Menschen müssen aus Fleisch und Blut bestehen, es gibt kein Plastikchristentum. Echt muss es sein. Andererseits, und da sehen wir, wie sehr Paulus diese Beschreibungen liebt, in einer weiteren Parallelstelle, 1. Korinther 3, Vers 12 bis 15, da spricht er wieder über Materialien. Klar, der Zeltmacher, der nimmt einfach die Metaphern aus seiner Lebensumwelt und kann daran manches verdeutlichen. Dort erklärt der Apostel, dass manches Material im Gericht verbrennen kann. Er erwähnt also Holz und neben den Edelmetallen auch Heu und Stroh. Und trotzdem, sagt er, trotzdem, selbst wenn da was verbrennt, dann werden Menschen doch gerettet, auch wenn ihre Werke nur wie Heu und Stroh sind, also nicht viel wert. Das heißt, Menschen können Fehler machen, Menschen können falsch investieren, um mal beim Bild vom Gold zu bleiben, in das falsche Material investieren. Man kann einiges einfach daneben schießen und trotzdem ist am Ende Gottes Rettung da. Es geht also in der Bibel gar nicht darum, das Gold zu rühmen und zu definieren, wer gehört zum Gold und wer ist jetzt unedler. Darum geht es gar nicht. Im Gegenteil. Dass Menschen von verschiedenen Richtungen in verschiedener Beschaffenheit herkommen, das ist nun mal so. Aber was Gott daraus machen kann, das ist die Frage. Ja, es gibt Verschiedenheiten unter Gläubigen, nicht nur der Gaben, der Herkunft, des Geschlechts und des Standes, sondern auch der Einschätzungen, der Perspektiven und bei dem, was Paulus Werke nennt. Werke hat ja nicht nur diesen negativen Gegenpol besetzt zu Gnade, sondern Werke, das, was wir aufgrund unseres Glaubens tun, was weiterwirkt in unserem Leben, wenn unser Glaube praktisch wird. Da gibt es große Unterschiede. Aus welchem Material bist du? Aus welchem Material bin ich? Offensichtlich kommt es darauf gar nicht so sehr an. Das sind alles Beispiele, die zeigen, Gott steht da drüber. Worauf es ankommt, dass du zur Gemeinschaft der Gläubigen dazu passt, dass die Gemeinde durch deinen Beitrag gestärkt wird. Gefäße der einen Art, Gefäße der anderen Art, alle sind hilfreich, alle sind nötig. Und deswegen geht es in diesem Text eigentlich gar nicht um das Material, das war nur der Aufhänger. Es geht um die Gemeinde. Was ist denn Gemeinde? Wie soll sie denn aussehen? Was gehört denn dazu? Und damit sind wir beim Vers 20, nochmal ein bisschen bei Vers 19, aber auch bei Vers 20 besonders. Wir bleiben zwar zunächst beim Thema Material, aber die Thematik weitet sich weiter aus. Werkstoffe sind ja nicht nur um ihrer selbst da, sondern um etwas zu schaffen und zu bauen. Und es geht hier um Hausbau, ja. Und dann geht es sogar um bestimmte Details des Hausbaus. Der Grundstein, das ist das Wichtigste. Der Grundstein, um festen Grund, wie auch immer man übersetzt, es geht um das, was das Ganze hält, trägt. Und das ist klar, der ist gelegt, das ist Jesus Christus. Außerdem hatten antike Häuser an bestimmten Stellen solche Siegel, ein spezielles Siegel, das ausdrückte, wem gehört dieses Haus. Deswegen erwähnt Paulus die Sache mit dem Siegel. Worum geht es nun? Es geht um den Grund für diese apostolische Materialkunde. Der Grund ist das große Haus selbst. Es ist nicht das Material. Das kann unterschiedlich ausfallen. Häuser kann man aus so vielen verschiedenen Dingen bauen. Das große Haus, das ist der Grund. Und das große Haus, das er erwähnt, das steht ganz eindeutig für die Gemeinde. Um genau zu sein, geht es eigentlich gar nicht um ein Haus. Da spielt der Apostel mit Worten. Es geht eher so etwas wie um einen Haushalt. Denn da steht im Urtext ein Wort, das ist uns bekannt, Oikia. Das steckt wie das Wort Haus, Oikos, auch in der Oikonomie, in der Oikologie drin. Ökonomie, Haushalterschaft. Also das große Haus ist eigentlich ein großer Haushalt. Nicht nur eine tote Struktur, sondern ein lebendiges Gesamtes. Daher auch die Unterscheidung von Materialien. In einem Haushalt ist das eben so. Da gibt es Unterschiede von Funktionen. Nicht unbedingt Hierarchie. Klar, es gibt Prioritäten bei Materialien. Aber jedes Ding hat seine Funktion. Das ist keine Wertung, dass der eine wichtiger wäre und der andere unwichtiger. Wie in einer Fabrik gehört jedes Teilchen zum fertigen Produkt. Und wenn auch nur ein kleines Stück fehlt, kann was schiefgehen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass vor einiger Zeit so eine Sojus-Rakete, die ist kaputt gegangen. Ja, die startet und dann klappt es nicht. Warum ein kleines Teilchen? Ja, natürlich bei komplexer Technik kommt sowas vor. Aber auch hier in diesem Bild vom Haushalt ist es genauso. Jeder hat seine Rolle, damit keine Notlandung passiert. Und selbst wenn alles glatt geht, wenn alles funktioniert, wenn das große Haus wirklich ein großes Haus geworden ist, was heißt das denn? Läuft dann alles immer wie geschmiert? Funktioniert alles automatisch? Bei den frühen Christen war es ja genau so. Schon zu der Zeit, als die Timotheusbriefe geschrieben waren, da gab es Gemeinden in ganz, ganz vielen Orten in Kleinasien und darüber hinaus. Und wenn man die weitere Entwicklung des Christentums betrachtet, ist es eigentlich ja fast unverständlich, wie konnte diese marginale Jesusbewegung aus Galiläa, wie konnte die sich im gesamten Römischen Reich so schnell ausbreiten?
Wie konnten so viele Gemeinden entstehen, so viele Christen werden? Das ist ja mit natürlichen Abläufen gar nicht richtig verständlich. Also erfolgreiche Missionen noch und nöcher, ein wirklich großes Haus. Und dann ist es so, wie bei jemandem, der sich so eine hübsche Villa baut oder ein Schlösschen. Das ist eine tolle Sache. Und viel, viel Arbeit. Denn Bauen an sich und das Abschließen, das ist ja erst der erste Schritt. Man muss ja auch die ganzen Dinge am Laufen halten. Irgendwann kann es einem vielleicht zu viel werden. Deswegen ziehen manche Menschen dann, wenn sie älter werden, wieder in was Kleineres. Wo immer viele Menschen zusammenkommen, da droht noch mehr als bei Gebäuden, dass Dinge schiefgehen. Wachstum von Gemeinden bringt Vielfalt. Und das ist gut. Bunt und schön. Doch in der Vielfalt ist der Kern angelegt auch für Streit und Auseinandersetzung. Und dann geschehen Brüche unter den lieben Schwestern und Brüdern, wie wir in der Kirchengeschichte immer wieder gesehen haben. Und wer heute Nachmittag dabei sein möchte, da geht es um diese Fragen der Einheit unter den Christen. Wir sehen das auch in unserem Text, in dem Zusammenhang, dass es eigentlich nur ein paar Führungsgestalten braucht, die aus härterem Holz geschnitzt sind. Paulus nennt einige, sogar beim Namen. Das macht er nicht so oft, wenn er Gegner hat, aber hier stehen Hymenäus und Philetus. Wahrscheinlich waren sie nur die eklatantesten Beispiele. Sicherlich gab es Anhänger von ihnen und es gab immer die, die irgendwo in der Mitte stehen und sich gerade orientieren. Die beiden hatten offensichtlich die Ansicht vertreten, dass die Auferstehung, irgendwie anders verläuft. Das mit der Auferstehung des Leibes, nein. Die Auferstehung war ihrer Ansicht nach etwas Geistiges und sie war schon geschehen. Man kann das auch nachvollziehen. Die Griechen hatten sowieso ein Problem mit der Auferstehung. Der Leib war ja gar nichts Gutes in ihrer Sicht. Der musste überwunden werden. Und jetzt sollen wir bitte als Christen auferstehen mit einem neuen Leib, wieder leiblich? Wie soll denn das sein? Also Hymenäus und Philetus, die Leugner der Auferstehung, mitten in der christlichen Gemeinde. Aber damit nicht genug. Dann erwähnt Paulus noch weitere. Er nennt sie Schwätzer. Das ist nicht schön, außer vielleicht in Baden-Württemberg, wo man schwätzt. Aber da waren diejenigen, die unnützen Streit suchen nach seiner Meinung. Ab Vers 23, anders als Hymenäus und Philetus, die so richtige Irrlehrer waren aus Paulus Sicht, mit denen musste man streiten, waren diese Schwätzertypen, die haben einfach das Leben schwer gemacht und haben unnütz Zeit verbraten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wie soll man das bitte unterscheiden? Mit wem lohnt es sich zu streiten und mit wem fängt man Streit am besten gar nicht erst an? Ist doch total schwierig. Trotzdem, sowohl diese Irrlehrer als auch die sogenannten Schwätzer waren Teil der Gemeinde. Zumindest noch. Sie waren nicht diejenigen, die die Christenheit dann später mit dem unschönen Titel Apostaten belegt hat. Also die, die Gott völlig geleugnet haben oder von Christus abgefallen sind. Sondern das, was die Kirche dann später als Heretiker bezeichnete. Auch kein schöner Terminus. Aber Heretiker heißt einfach jemand, der eine eigene Richtung aufgemacht hat, die dogmatisch abwich von der offiziellen Meinung. Gläubige, die an bestimmten Lehren abweichen von der gesunden Lehre. Irgendwie musste man mit denen auskommen. Aber wie? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. In der Geschichte hat es tatsächlich keine Epoche gegeben, wo Christen sich immer ganz eins waren. Es hat auch keine Epoche gegeben, wo Christen nicht Bedenkliches getan haben. In der einen oder anderen Weise politisch, innerhalb der Gemeinden. Solange es Gemeinde Jesu Christi auf dieser Erde gibt, gibt es immer auch eine große Bandbreite von Materialien und was wir damit machen. Diese Gemeinden waren das Lebenswerk von Paulus gewesen. Und jetzt hört er aus der Ferne, was da alles passiert und macht sich Sorgen. Er war davon überzeugt, die müssen erhalten werden, diese Gemeinden. Und wenn ihnen Gefahr droht, müssen wir alles daran setzen, diese Gefahr abzuwenden. Nach manchen Auslegungen ist dieser Brief, der 2. Timotheusbrief, so etwas wie das Testament des Paulus. Was folgt also aus dem Blick auf den Gemeindezustand? Was wollte Paulus mit seinem Brief? Was sollte Timotheus tun? Was ist Gottes Wille in einer verfahrenen Situation, in der die einen ständig Streit anfangen und die anderen subtil falsche Ideen verbreiten? Was macht man da? Was heißt hier bitte ehrbares Gefäß? Und um mal den Namen von Timotheus ins Spiel zu bringen, Timotheus heißt einer, der Gott ehrt. Wie sollte Timotheus tatsächlich seinem Namen alle Ehre machen? Wie geht das? Das Wort Gottes ist an vielen Stellen sehr praktisch, so auch hier. Die Frage ist also, was macht man mit einem Sammelsurium von Materialien, Gefäßen, Menschen in der Gemeinde? Und es kommt im Vers 21 auch eine Aufforderung, die wir gelesen haben. Reinigt euch von solchen Leuten. Reinigt euch. Das klingt zunächst wie Aufforderung zur Kirchenzucht. Ausschließen, weg mit ihnen. Kurzen Prozess machen. Das waren ja vielleicht sogenannte Gnostiker, also Leute, die dann später, als diese Gnosis, diese frühe Bewegung in der Kirche sich weiterentwickelte, eine wirkliche Gefahr darstellten für die Christenheit. Manche verstehen diesen Text so, dass tatsächlich hier eine Aufforderung vorliegt, dass zumindest diese sogenannten Irrlehrer ausgeschlossen werden sollten. Auch wenn erst das letzte Gericht Weizen und Unkraut endgültig trennen wird, sollte hier die Gemeinde schon ihre Position anderer anzeigen. Dann gibt es andere Ausleger, die weisen darauf hin, dass Paulus eben doch bei einer maßvollen und differenzierten Sicht bleibt. Deshalb schreibe er in Vers 20, die einen zu ehrenvollen, die anderen zu nicht ehrenvollen Gebrauch. Sollte das nicht gerade bedeuten, dass Kirchenzucht eben nicht oder vor allem nicht zu schnell geübt werden sollte? Immerhin waren diese Menschen ja Christen und man sollte ihnen in Geduld, wenn auch fest und klar, begegnen. Was also tun, nachdem wir in der Sabbatschule heute über das Buch Offenbarung gesprochen haben, wo manche Symbole und Bilder keine so ganz eindeutige Auslegung haben, kommen auch hier wie an einem Text an, wo es nicht eindeutig ist. Praktisch ja, reinigt euch von diesen Menschen, aber wie? Es gibt solche Verse, die in der Geschichte des Christentums unterschiedlich ausgelegt worden sind. Und an dieser Stelle können wir nur feststellen, es gibt Gründe für die eine und die andere Perspektive. Auch das ist ein wichtiges Ergebnis. Selbst wenn wir uns als Gläubige zu bestimmten Fragen oder zu einzelnen Texten nicht 100% einig sind, können wir gemeinsam zu Lösungen kommen. Die Prinzipien, die dabei gelten, sind überraschend rational, haben also ganz viel mit einem gesunden Menschenverstand zu tun. Das geht schon bei Vers 19 los, wo es heißt, der feste Grund, den Gott gelegt hat, bleibt bestehen. Hier kommt ein Bibelzitat. Das Wort Gottes ist unsere Orientierung. In Kapitel 2, Vers 7 schreibt Paulus Timotheus in einem anderen Zusammenhang, der Herr wird dir in allen Dingen Vernunft geben. Du schaffst das schon, mit anderen Worten. Denk mal richtig nach. Vernunft, Verstand, Ratio. Und Kapitel 4, Vers 5. Sei in allen Dingen nüchtern. Man kann den zweiten Timotheusbrief auch als eine Art praktische Managementlehre für die frühe Christenheit auffassen. Ein Kurs in Leitung. Streng deinen Grips an. Es gibt nicht zu allen Fragen eine ganz klare Lösung. Aber es gibt Prinzipien. Die Lösungen haben dann viel mit der konkreten Situation am Ort zu tun. Auch das eine wichtige Einsicht. Nicht jede Entscheidung kann direkt aus biblischen Texten abgeleitet werden, sondern oft kommt es auf die Situation vor Ort an. Im Zweifelsfall ist es besser, nüchtern zu bleiben und abzuwarten, Menschen behutsam in die richtige Richtung zu führen. Das heißt nicht, dass wir als Gemeinden alles und jeden und egal was zulassen, wie in einer Demokratie man sich gegen die Antidemokraten wehrt, wo sie keine Spielwiese bekommen dürfen. So muss auch Gemeinde Jesu Christi sich zur Wehr setzen, wenn das Evangelium verdreht wird. Aber die Art und Weise, wie Spannungen, wie Konflikte in der Christenheit und in unseren Gemeinden zu lösen sind, oder um es mit Paulus zu sagen, wie wir die Gefäße gebrauchen, das zeigt, auf welchem Grund wir stehen. Daher auch der Vers 24 und 25 im selben Kapitel. Seid nicht streitsüchtig, sondern freundlich zu allen. Die Widerstrebenden weist mit Sanftmut zurecht, damit sie zur Besinnung kommen. Aus welchem Material bist du? Ja, die Gemeinde Gottes ist ein bunter Haufen. Und es ist nicht immer von Anfang an klar, was ist da eigentlich Gold? Eben nicht was, alles, was glänzt. Und was ist Holz? Und was ist sonst irgendein Material? Aber wenn wir um die gemeinsame Ausrichtung auf das Evangelium ringen, dann kann jedes Material, dann kann jeder von uns einen wichtigen Beitrag leisten dazu, dass das Reich Gottes sichtbar wird. So ist das Reich Gottes eben. Mit einer Vielfalt von Gefäßen. Eine Gemeinschaft, die Geduld erfordert. Und doch sind wir alle in unserer Unterschiedlichkeit, wie Vers 21 sagt, Gefäß zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, dem Hausherrn nützlich und zu jedem guten Werk geeignet. Amen.